Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de. Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com.
Für BMW bekam das DTM-Rennen auf dem Nürburgring vom Wochenende historische Bedeutung. Erstmals nach 25 Jahren ohne Sieg auf dem Stadtkurs. Da stand BMW nämlich am Ende wieder ganz oben auf dem Podium und das gleich an beiden Renntagen. Die Münchner waren neben Matthias Ekström im Audi, dem neuen Spitzenreiter, in der Gesamtwertung vielleicht die großen Gewinner des Wochenendes. Ekströms Vorgänger an der Spitze, Audi-Kollege René Rast, dagegen erlebte ein rabenschwarzes Wochenende, das zudem noch von einem schweren Unfall überschattet wurde. Wir blicken mal zurück auf das Rennen vom Nürburgring mit dem Kollegen Roman Wittemeyer von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com. Hallo Roman.
Ich grüße dich, Malte.
Den Nürburgring nennt man ja auch das fränkische Monaco. Was macht diesen Stadtkurs eigentlich so besonders?
Erst einmal die Enge, das ist völlig klar. Das ist das Besondere. Die Leitplanken sind halt direkt an der Strecke. Das kennt man so von den normalen DTM-Rennstrecken wie Hockenheim, Nürburgring oder zum Beispiel auch Budapest oder Moskau nicht. Also das macht schon mal eine gewisse Ähnlichkeit zu Monaco aus. Dann ist die Stimmung eine ganz besondere. Das Fahrerlager ist ja eher so ein Provisorium dann innerhalb der Stadt. Man hat den Dutzenteich dort. Also da lassen sich auch viele Promis hier und da blicken. Das hat schon eine besondere Stimmung. Mhm. Zumindest für die DTM kann man das Stichwort Monaco so als Vergleich durchaus gelten lassen.
Und dann natürlich auch spannende Positionskämpfe auf der Strecke und ganz, ganz wenig Platz. Und das war auch beim Sonntagsrennen der Fall. Und da kam es zu einem ganz großen Crash von Mercedes-Pilot Gary Paffett. Vielleicht steigen wir damit mal ein. Der Brite krachte in die Streckenbegrenzung, schleuderte dann zurück in den Audi von Mike Rockenfeller. Was ist genau vorgefallen? Wo lagen die Gründe dafür?
Ja, in der Zufahrt zur ersten Kurve am Nürburgring, da fährt man so mit gut 250 die Gerade entlang und muss dann anbremsen in so einem ganz, ganz leichten Rechtsknick. Und genau in diesem Rechtsknick ist eine ganz dämliche Bodenwelle. Die hebelt jedes Auto so ein ganz bisschen aus. Und in diesem Moment des Anbremsens haben sich Gary Paffett und Jamie Green im Audi so ganz leicht berührt, aber das Rad gereicht, damit Gary Paffett diesen Bump, wie man das nennt, diese Bodenwelle komplett ausgehebelt hat. Der konnte nichts mehr machen auf der Bremse, der ist einfach nach links abgebogen in die Leitplanken und dann natürlich konnte er gar nichts mehr tun. Das Auto ist weitergeschleudert mit hohem Tempo und hat dann innerhalb der ersten Kurve den Audi von Mike Rockenfeller genau dummerweise in die Fahrertür getroffen.
Beide konnten aber zum Glück aussteigen. Was haben sie sich getan?
Der Gary Paffett ist mit Prellungen am gesamten Körper davongekommen. Wenn man diesen Unfall gesehen hat und vor allem den Mercedes von Gary Paffett nachher, dann muss man sagen, Gott sei Dank, dass da nicht mehr passiert ist. Noch mehr Glück, muss man ehrlich sagen, hatte Mike Rockenfeller, weil so ein Treffer, ein T-Bone, so nennt man das eigentlich in der Motorsportsprache, das ist immer schlimm, wenn einer komplett mit hohem Tempo in die Fahrertür hineinschleudert und vor allem, wenn der Fahrer, der das Opfer dann dieses Unfalls ist, überhaupt kein bisschen drauf vorbereitet ist, dann tut's dann heftigen Schlag, das rüttelt den gesamten Körper durch, die Tür drückt sich natürlich nach innen, die Füße, die fliegen wild umher, da wo die Pedale sind und genau das war das Problem. Deswegen hat sich Mike Rockenfeller am Fuß einen leichten Bruch am Mittelfuß zugezogen, aber dass da nicht mehr draus entstanden ist, ist eigentlich riesiges Glück, muss man wirklich sagen.
Ein paar Prellungen noch dazu, Schlüsselbein und Rippen geprellt. Das nächste Rennen ist in Moskau, 21. bis 23.07. Können die beiden da schon wieder mitmachen? Wie ist das mit Brüchen gerade im Mittelfuß in der DTM?
Bei Gary Paffett sehe ich da kein großes Problem, der wird auf die Zähne beißen. Natürlich in diesem engen Sitz in den DTM-Autos wird man ganz festgeschnallt, da werden die Prellungen sich nochmal melden, in Moskau ganz bestimmt. Bei Mike Rockenfeller heißt es von Audi, dass man zuversichtlich ist, dass dieser Mikrobruch im Fuß bis dahin so weit verheilt ist, dass er fahren kann. Aber da wäre ich jetzt noch ein bisschen vorsichtig, da wird man garantiert kein Risiko eingehen und sagen, Mike, wenn es nicht geht, dann bleibst eben mal ein Rennen zu Hause, dann werden wir schon einen Ersatzpilot irgendwo aus der zweiten Reihe holen.
Also lieber Vorsicht, als dass da man irgendwas riskiert. 33 Minuten war das Rennen am Sonntag dann unterbrochen und es kam auf der Strecke ja noch zu weiteren kleineren Scharmützeln, die jetzt zum Glück nicht in großen Unfällen mündeten, aber vor allen Dingen das Duell Marco Wittmann gegen Matthias Ekström, das war ja was auf der Strecke für Wirbel gesorgt hatte und was auch hinterher für Diskussionen noch gesorgt hat, noch lange im Nachhinein. Das ist bis heute, glaube ich, noch nicht ganz ausgestanden. Was ist bei beiden auf der Strecke vorgefallen?
Ja, die beiden haben halt wunderbar gerangelt. Es ging um Podestplätze, da ist das völlig normal. Vor allem Marco Wittmann, der ist da zu Hause und der Ecki, der wollte seine Tabellenführung verteidigen. Da geht's schon mal hemdsärmlich zur Sache, das wollen wir alle sehen in der DTM. Und ganz ehrlich, dass das Ganze auch noch so verbale Auswirkungen nach dem Rennen hat, ist doch wunderschön. Da bleibt die DTM im Gespräch. Der Marco wirft dem Matthias vor, er fühle sich wie der König und könne wohl machen, was er will. Und zurück heißt es, ach, was will denn der Wittmann von mir? Wunderbar, so muss es sein in der DTM. Das wünschen wir uns doch.
Trash-Talk sorgt auf jeden Fall für Unterhaltung und natürlich auch für Schlagzeilen. Wird das beim nächsten Rennen dann noch eine Rolle spielen zwischen den beiden auf der Strecke vielleicht, dass der eine dem anderen da ja vielleicht dann auch mal eine Lücke zumacht und besonders noch vielleicht drauf achtet, dem eins auszuwischen?
Nee, ganz ehrlich, das glaube ich nicht. Die stehen unter Strom, so wie es bei Sebastian Vettel auch in Baku der Fall war. Dann kochen die einmal hoch, dann entlädt sich das vielleicht verbal, vielleicht sagt man sich wirklich mal ernsthaft ein paar Takte, vielleicht trifft man sich vor Moskau, bevor es da die erste Session gibt, auch nochmal und spricht nochmal drüber, aber auf der Strecke wird das da keine Rolle mehr spielen. Es ist ja auch immer die Frage, begegnet man dem anderen überhaupt im Verlauf dieses Wochenendes tatsächlich auf der Strecke? Das ist ja auch mal ein bisschen Zufall.
Das stimmt. Hier an diesem Wochenende, da haben sie sich öfter begegnet oder sind sie sich öfter begegnet. Am Sonntag konnte Ekström dann Wittmann auf Platz 5 verweisen. Ekström selber Vierter geworden, aber von diesem ja kleinen Scharmützel am Sonntag, da hat dann ein anderer profitiert, Eduardo Mortara, nämlich der Mercedes-Pilot, der hat sich als lachender Dritter dann 2/2000stel vor die beiden auf Platz 3 geschoben.
Ja, dieses Fotofinish im Kampf um Platz 3, das war einfach herrlich. Das war wirklich das Foto des Wochenendes, weil dieses negative Foto von dem Crash zwischen Gary Paffett und Mike Rockenfeller wollen wir lieber mal ausblenden. Das will ja eigentlich keiner sehen. Aber dieses Finish dieser drei Piloten, und zwar von drei Marken, dann auf diesem Zielstrich, wunderbar. Ganz, ganz herrlich. Und letzten Endes lagen dann zwischen Platz 3, also zwischen Edo Mortara und dem fünftplatzierten Marco Wittmann, 0,025 Sekunden. Also so schnell kann ich nicht mal ein Wort reden. Das ist so ein kleines Fitzelchen einer Sekunde. Herrlich.
Mit bloßem Auge auch fast nicht zu erkennen, also wirklich hauchdünn. Davor dann Lukas Auer auf Platz 2 und Maxime Martin im BMW auf Platz 1. Der hatte am Sonntag also gewonnen. Am Samstag hatte sich bereits Bruno Spengler im Audi den Sieg gesichert, da übrigens vor Martin. Also BMW-Doppelsieg, Bruno Spengler im BMW, also Doppelsieg von BMW am Samstag und ein einfacher Sieg am Sonntag. BMW, hatte ich eingangs gesagt, seit 25 Jahren am Nürburgring nicht mehr gewonnen. Was war an diesem Wochenende so besonders, dass es mal wieder geklappt hat? Das ist ja historisch.
Ja, da haben natürlich auch alle etwas dazu getan. Ich nenne mal das Stichwort Performancegewichte. Da ist BMW aufgrund des Verhaltens vielleicht auch in Budapest in eine ganz günstige Position gekommen und dann passte dieses Auto endlich mal. Es war schön warm teilweise und dann kamen die Reifen vernünftig auf Temperatur. Also da spielten einige Dinge zusammen, muss man ganz ehrlich sagen. Denn am Samstag war das eigentlich schon zu viel für mein ganz persönliches Empfinden. Wenn da 5 BMWs unter den ersten 6 sind, dann muss ich sagen, Performance-Gewichte hin oder her, so ganz realistisch ist das Bild ganz bestimmt nicht.
Wahnsinn, so haben die beiden Piloten unisono dann auch ihr Auto nach dem Wochenende bezeichnet. Also waren natürlich entsprechend zufrieden, BMW großer Gewinner des Wochenendes. Das genaue Gegenteil vielleicht bei René Rast, der Audi-Pilot, am Samstag eine Durchfahrtsstrafe, am Ende nur 12. Sonntag auch noch einen Unfall gehabt, auch keine Punkte gehabt, großer Verlierer.
Ja, wenn man jetzt auf die Gesamtwertung betrachtet, ja, dann muss man das so sagen, ganz klar ist er der große Verlierer, aber letzten Endes, der kommt hier in seine erste volle DTM-Saison und der ist wie die Jungfrau zum Kinde zur Meisterschaftsführung zwischenzeitlich gekommen, natürlich durch starke Leistung, aber ihm selbst war immer komplett bewusst, dass es auch mal anders laufen wird, das ist jetzt am Nürburgring passiert. Einen Tag später, am Montag, war er mit seinem Manager, seiner Frau, seinem kleinen Kind im Zoo in Nürnberg unterwegs, grinste schon wieder, also alles in Ordnung. Das heißt aber, auf der anderen Seite, wenn man jetzt auf den Gesamtstand guckt, dann ist für René Rast jetzt in Moskau wieder Leistung gefragt. Da müssen wieder Punkte her, weil sonst wird sich Audi irgendwann in den kommenden Wochen auch entscheiden, auf welches Pferd setzen wir denn im Meisterschaftskampf. Und da hat im Moment Matthias Ekström die besten Aussichten. Dahinter kommt Jamie Green als aktuell 4. und René Rast ist plötzlich nur noch 5. Also da könnte sich das Blatt auch intern komplett wenden und gegen ihn richten.
Gucken wir nochmal auf die Punkte. Ekström 89 Punkte auf Platz 1, vor Auer 87 Punkte, dahinter eine kleine Lücke. Martin auf Platz 3 mit 78, Jamie Green 75 Punkte auf Platz 4 und Rast mit 72 Punkten auf Platz 5. Wenn wir auf Ekström nochmal gucken, für ihn zahlt sich natürlich auch in dieser Saison aus, dass es ja auch Punkte fürs Qualifying gibt.
Ja, und Audi hat, muss man ganz ehrlich sagen, auch in diesem Jahr wieder das schnellste Auto gebaut, auch wenn sie es nicht immer zeigen können dürfen oder aufgrund der Performance-Gewichte auch gar nicht in der Lage sind, das immer so darzustellen. Sie haben das schnellste Auto, potenziell lässt sich damit im Qualifying schon einiges holen und wenn man dann die beste Ausgangsposition natürlich im Rennen hat, auch umso mehr Punkte absahnen an Samstagen und Sonntagnachmittagen. Also von daher, die Ausgangsposition ist jetzt ziemlich gut.
Jetzt gucken wir nochmal voraus auf Moskau, haben wir ja schon angesprochen, 21. bis 23.07., also das nächste Rennen. Was ist das für eine Strecke? Wem liegt das vielleicht besonders dort?
Ich glaube, dass Audi dort wieder stark sein wird, dass BMW wieder so ein bisschen zurückfallen wird. Das könnte eine Problemstrecke für BMW sein. Ich denke, insgesamt wird es wieder viel, viel mehr Taktierereien geben. Das, was wir schon in Budapest erlebt haben, so eine Art Zielzeitfahren, ja, das will man jetzt ja unterbinden, indem man keine Funksprüche in diese Richtung mehr sagen darf, indem man auch die Pitboards, also diese Boxentafeln, nicht mehr entsprechend mit irgendwelchen Vorgaben oder Codes ausstatten darf. Aber letzten Endes, irgendjemand wird irgendetwas einfallen, sodass das doch wieder realisiert wird. Und ich vermute mal, dass es dort ein ähnliches Bild geben wird wie in Budapest.
Also sind wir gespannt, werden wir natürlich verfolgen. Hier auf meinsportradio.de fassen wir dann wieder zusammen, was passiert ist in Moskau. Dann im Anschluss an das Rennen und alle Informationen zum Rennen in Moskau, zur DTM allgemein, findet ihr natürlich bei motorsporttotal.com, unserem Kooperationspartner, unter anderem verfasst dann von Roman Wittemeyer. Roman, vielen Dank für heute.
Ich danke dir.
Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Vom 3. bis 16. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich ab 9 Uhr im Programm und als Podcast über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung. Und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.